stimmt es doch gar nicht. Ich habe noch gar nicht angefangen. Thema für den heutigen Tag ist Trost. Trost in der schweren Zeit. Wenn man Bauchschmerzen hat, das kann ich nachempfinden, bei der Greta. Wenn man es, wenn es im Körper nicht funktioniert, wenn es nicht so ist, wie man das sich wünscht, dann steigt die Angst. Und tatsächlich, so war das bei mir, ich möchte das auch nochmal erwähnen, einige haben das mitbekommen, ich war jetzt innerhalb der letzten, vielleicht des letzten Monats, zweimal krank. Es war nichts Ernstes, aber doch schon mehr als ein Schnupfen. Zwei unterschiedliche Erkrankungen und der Arzt hat jeweils auch gesagt, Mensch, da müssen wir mal gucken, was dahinter steckt. Und wenn man so unklare Schmerzen hat, wenn man nicht genau weiß, und dann sagt noch der Arzt, deutet an, da könnte was dahinter stecken. Es ist jetzt nicht nur dieses Symptom und dieses Medikament hilft dagegen, sondern es steht noch irgendwas Bedrohliches im Hintergrund. Auf einmal hat sich bei mir Besorgnis breit gemacht. Eine Besorgnis. Ich habe Angst gehabt. Angst. So, ich habe irgendwelche Krankheiten und vor allem jetzt zweimal hintereinander. Hängt das irgendwie zusammen? Gibt es da irgendeine dahinterstehende Ursache, die mich vielleicht am Ende ernstlich in Mitleidenschaft zieht? Und so, je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr habe ich Angst bekommen. Desto mehr war ich unsicher und desto mehr schien es mir fast, es wird wahrscheinlich irgendwas Ernstes sein. Es wird, das passiert doch nicht von alleine. So viel war ich doch sonst nicht krank und diese Erkrankung, da wird irgendwas rumoren, da wird irgendwas Schleichendes passieren und ich sah es im Grunde, ich konnte es fast schon greifen. Jetzt ziehen sich die Gewitterwolken zusammen und irgendwann wird es ein riesen Gewitter geben. Es wird ganz schrecklich. Und ich habe natürlich auch gebetet und Gott immer reingeholt und gesagt, Mensch, Jesus, nimm meine Last und komm rein und heile mich so. Und ich konnte es auch mit Freunden tun und immer wieder war es dann auch besser. Das ist toll. Jesus hilft dann. Ich konnte mit Freunden sprechen und das ist toll. Das auszudrücken und aussprechen zu dürfen und auch wenn man das zweite und das dritte oder das fünfte Mal im Grunde das gleiche erzählt, aber man einfach sein Herz ausschütten kann, sowohl vor Gott als auch vor Freunden, das ist so eine Erleichterung. Und wenn man weiß, die anderen beten auch dafür. Selbst wenn es danach nicht weg ist, aber es ist leichter, wenn man nicht alleine da steht. Trotzdem hatte ich Angst und Angst und Angst und irgendwann habe ich einen Gebetsspaziergang gemacht. Und da stieg wieder diese Angst. Denn das ist ja das Schreckliche, wenn es jetzt wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung ist, die mich eventuell sogar aufs Krankenlager längere Zeit wirft oder die mich vielleicht sogar sterben lässt, wenn es tatsächlich irgendeine Art von Krebs ist. Und in 3 Monaten sagt man, ja, das waren die Symptome. Ja, wenn wir es jetzt sehen, die Linien kann man leicht verbinden, das deutet doch alles darauf hin. Warum hat man das nicht schon viel früher gesehen? Ja. So, auf einmal habe ich Angst, was wird aus meinen Kindern? Was wird aus meinen Kindern, wenn ich nicht mehr da bin? Wenn ich mich nicht mehr kümmern kann? Wenn die alleine aufwachsen müssen? Das ist nicht gut. Das ist nicht schön. Das ist auch Leid. Ich habe mir gar nicht so viel Sorgen um die Gemeinde gemacht. Ich dachte, Mensch, ihr habt den Christian hier, Karl, ihr habt das läuft gut. Aber was passiert mit meinen Kindern? Und dann kam diese Trauer und diese Angst und es war wirklich wie so geballt, so eine ganz stickige Atmosphäre. Und auf diesem Gebetsspaziergang, ich ging da und auf einmal dachte ich, ich fühle mich zu schlecht für die Fakten, die ich habe. Also das heißt, also für das, was wirklich definitiv da ist, was objektiv zu sehen ist, dafür fühle ich mich viel zu schlecht. Ich fühle mich, als wenn ich in 10 Minuten meine Riesenkrebsoperation hätte und der Arzt sagt, ich weiß nicht, ob sie nochmal aufwachen. So habe ich mich gefühlt. Aber das war gar nicht die Realität. Natürlich hatte ich ein paar Krankheitssymptome, aber die Realität sah ganz anders aus. Meine Gefühle waren viel dunkler. Und ich hatte den Eindruck, als wenn ich so wie unter so einer dunklen, unter so einem dunklen Schleier leben würde. Als wenn ich so gehe, mein ganz normales Leben, aber irgendwie ist so ein Schleier über mich und alles, wenn ich so aus meinen Augen rausgucke, alles ist dunkel. Ich sehe alles, wie es ist, aber es ist alles mit so einem dunklen Schleier verhangen. Und da dachte ich, woher kommt dieser Schleier? Woher kommt dieses Dunkle, dieses Traurigmachende, dieses Zersetzende, dieses Entmutigende, dieses Enttäuschte, dieses alles ist zu Ende und ich kann mich auch nicht mehr wehren, es ist vorbei. Woher kommt denn dieses Denken? Woher kommt dieser Schleier? Und ich habe mich erinnert, selber etwas zu tun, was ich anderen immer rate. Das ist auch nicht ganz schlecht, wenn man seinen eigenen Raten umsetzt. Ich habe, wie ich vielen Leuten schon vorher geraten habe, wenn solche Gedanken sind, solche Gedankenspiralen, sag Stopp. Sag laut und vernehmlich, geh irgendwo hin. Ich war nun gerade im Wald, das passte ganz gut. Sag laut und vernehmlich, dass du selber hörst und Hasen und Igel auch. Alle, stopp. Diese Gedanken, stopp. Das unterbrechen. Ich möchte diese Gedanken nicht mehr haben. Ich möchte diese Gefühle nicht mehr haben. Stopp. Erstaunlich. Erstaunlich, dass das wirkt. Man kann seine eigene negative Gedankenspirale, du kannst sie selber durchbrechen, indem du sagst, diese Gedanken weg im Namen Jesu. Diese Gedanken möchte ich nicht. Ich möchte diese Gefühle jetzt nicht mehr haben. Ich möchte diesen Gefühlen nicht mehr Raum geben. Das heißt nicht, dass die organische Seite damit von vornherein gut war, sondern dass in dem Moment ich mich anders gefühlt habe. Also wie befreit, wenn jemand diese dunkle Gardine weggenommen hat vor meinen Augen und ich war nicht mehr so zu Tode betrübt, sagt man ja manchmal. Merkwürdig. Und dann dachte ich, auf einmal, als ich das schon praktiziert hatte, dachte ich an einen Traum, den ich neulich hatte. Ich war im Haus meiner Eltern früher, stand da oben auf dem Treppenabsatz und es kam irgendwie so ein Ehepaar hoch, also quasi irgendwie so ein Pärchen. Und ich habe die gesehen, die Treppe hochgekommen und ich kannte die überhaupt nicht, waren vollkommen unbekannt mir. Aber ich wusste, es ist nicht gut. Diese Leute gibt was nicht, die sind nicht gut. Die wollten jetzt hochkommen zu mir, die waren auf dem Weg, aber die sind nicht gut. Von denen geht was Schlechtes aus. Und war der Traum vorbei. Und ich bin aufgewacht und es ist manchmal öfter so. Also ich glaube, Gott spricht zu mir oft durch Träume. Ich weiß aber nicht genau die Lösung. Es ist nicht, dass ich jetzt alles wie die Lottozahlen am Samstag irgendwie klar vor Augen habe und nur noch ankreuzen muss. Es ist so ein Eindruck und der bleibt stehen und ich weiß gar nicht, wohin damit. Also dieses komische Ehepaar, diese Frau mit den merkwürdigen roten Haaren, ich weiß gar nicht, was kannte die nicht. Ich habe gar keinen Bezug, habe gar keinen. In diesem Moment, als ich da im Wald stand und diese dunklen Gedanken zurückwies, fiel mir schlagartig dieses Bild ein, diese komischen Leute, die mir nicht angenehm waren, kamen so die Treppe hoch, immer näher zu mir. Und ich dachte, vielleicht war das, ich weiß es nicht, vielleicht war das so eine Warnung Gottes, da kommt was, ne, will zu dir rein in die Wohnung, ne, ist so auf dem Weg und das ist nicht gut. Sei vorbereitet. Ne? Und ich stand auf dem Treppenhaus, da ist die Tür, ich kann die Tür zumachen. Die müssen nicht reinkommen, ich muss sie nicht reinlassen. Das wurde mir so klar, als ich da im Wald und ich sagte, im Namen Jesu weise ich diese dunklen Gedanken zurück. Stopp. Im Namen Jesu, ich bin frei, ich bin ein Kind Gottes. Ihr habt kein Recht, mich traurig und elend zu machen, mich zu quälen. Das kann nicht der Heilige Geist sein. Der Heilige Geist, wenn er kommt, manchmal überführt er von Sünde. Das ist schon so. Aber das ist ein zerschlagen und traurig und am Ende und ausgemergelt und hoffnungslos zurücklässt, Das ist nie der Heilige Geist. Und ich habe diese Gedanken laut zurückgewiesen. Zum Glück war niemand in meiner Nähe, was die Leute vielleicht so denken mögen, wenn ich da so laut irgendwas erzähle. Vollkommen egal. Mach das mal, wenn solche Gedanken kommen. Ich möchte das weitergeben, euch auch zur Ermutigung, weil jeder kommt mal in so Situationen. Ich will damit nicht sagen, das ist alles vom Satan oder es sind dunkle Mächte. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß, der Satan freut sich, wenn wir schwach sind. Und er tut sein Übriges dazu, das, was er dazu tun kann, uns noch mehr runterzuziehen. Und wir können Stopp sagen. Wir können diese Gedanken fortschicken. Das, was nicht von Gott ist, Jesus, in deiner Autorität, schick es fort, möchte unter deinem Einfluss stehen. Das war für mich eine ganz erstaunliche Sache. Ich habe mich in dem Moment besser gefühlt. Das hat nichts zu tun mit den Schmerzen, die ich auch vorher hatte, auch nachher hatte. Aber das, wie als wenn der Raum so ganz dunkel und dimmrig war und auf einmal jemand Fenster aufmacht, Licht an und hey, ich lebe ja noch. Ich bin ja noch gar nicht tot. Manchmal muss man sich selbst davon überzeugen. Und das Dritte war, ich habe die Ältesten um Gebet gebeten. Ich habe gefragt, Christian und Karl, würdet ihr für mich beten? Denn nach Jakobus 5 gibt es eine Riesenverheißung. Gott hat auch nicht gesagt, ich werde definitiv die Krankheit wegnehmen, aber es steht eine Verheißung da, es wird besser werden. Wenn die Ältesten beten als Amt, Älteste, dann wird Gott in besonderer Weise darauf hören. Und es wird besser werden, es wird nicht so bleiben, wie es ist. Ich habe die Ältesten gebeten, für mich zu beten. Und das Gute war, sie haben nicht einfach nur Gott die Bitte vorgetragen, die ich an sie herangetragen habe, sondern sie haben auch mit mir gesprochen. Sie haben auch Fragen gestellt. Jetzt nicht bohrende Fragen, aber schon, wie hängt das zusammen? Könnte da irgendwie so ein Packende sein? Was könnte womit zusammenhängen? Wie zeichnet sich dann so eine Linie ab? Wie siehst du das selber? Ganz behutsam, ich fand es sehr, sehr angenehm, sehr gut. Und wer das noch nicht in Anspruch genommen hat, das Gebet der Ältesten, deshalb sage ich, wie das läuft, dass da keine Zaubersprüche gebracht werden und das Licht flackert und grüne Lämpchen aufleuchten oder irgendwas Schreckliches, sondern dass man unter Brüdern, unter Geschwistern zusammen ist, dass man miteinander spricht und auch darin erfährt, dass Gott Dinge ordnet, die vielleicht vorher verworren sind. Und dies mit verworren und durcheinander, das war genau meine Situation und ängstlich. So, und in dem Gespräch haben sich Dinge ein bisschen geordnet, ein bisschen geklärt. Ich habe einen Zusammenhang gesehen, der mir wirklich vorher entfallen war. Ich habe es nachher meiner Frau erzählt und sie sagt, ja, warum hast du das nie gesagt? Sag ich, ich habe es gar nicht mehr gewusst. Es war wie, ich habe es selber nicht in Zusammenhang gebracht. Was in meiner Kindheit war, ich habe es nicht gewusst. In dem Gespräch, durch die Fragen, durch das miteinander überlegen, betend erwähnen, sind mir ein, zwei Sachen klar geworden, die vielleicht ein bisschen mehr auch auf seelsorgerlicher Ebene liegen. Aber das ist ja das Problem. Es gibt diese körperliche Sache, die einem Angst macht, aber die Angst, das ist gerade das Seelische, wie ich darauf reagiere. Und was ist das für eine Freude gewesen? Wir haben gebetet, es wurde mir inhaltlich auf der seelischen Seite Sachen klar und sie haben gebetet um Heilung. Und es ist mir körperlich gut. Rückzugsgefechte dieser Schmerzen sind noch geblieben. Aber jetzt so seit zwei, drei Tagen fühle ich mich total gut. Und kann Gott echt danken, dass er meine Seele und meinen Körper in seine Hand genommen hat. Dass er verschiedene Leute gebraucht hat. Aber dass er mich wieder aufrecht gehen lässt. Das ist, finde ich, für mich eine riesen Erleichterung, dass Gott mich auch in meiner Not sieht, auch in meiner Schwäche. Die haben Bibel. Wenn ihr wenn die Bibel zur Hand nehmen mögt, es gibt eine Bibelgeschichte, die sehr interessant ist, wo Jesus auf dem Meer geht. Wenn du mir auch eine gibst.
Super, danke.
Aus Matthäus 14, ab Vers 22. Ihr wisst, das ist wie immer, wem die Schrift zu klein ist, muss seine eigene Bibel mitbringen oder in sein Smartphone gucken. Und sonst müsst ihr die Augen schärfen. Matthäus 14, Vers 22, das steht in unserer aller Bibeln auf Seite 703. Seite 703. Ich lese mal die Geschichte, obwohl sie uns allen bekannt ist. Aber manchmal sind es die alten, bekannten Geschichten, in denen unglaublich viel Trost drinsteckt. Es ist gut, die Bibel zu lesen. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, die oben standen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf den See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus geht auf dem Meer. Ein paar Gedanken möchte ich dazu erwähnen. Jesus hat seine Jünger weggeschickt. Vorher war ja, dass er ganz viele Menschen mit Essen und Trinken versorgt hat und alle Leute sagten, das ist der König, das ist der verheißene Messias, der macht jetzt alles neu, der kann Sachen, die nur Gott tun und er tut sie unter uns. Jetzt wird es wieder gut mit Israel. Und Jesus hat gesagt, diese Leute muss ich von meinen Jüngern trennen. Ich muss meine Jünger vor denen in Schutz bringen. Weil, was die Leute wollen, ist nicht das, was ich will. Mein Weg wird der Verkündigung sein. Mein Weg wird ans Kreuz gehen. Ich muss für sie sterben und auferstehen. Ich werde jetzt nicht der große König Israel und Israel zu alter Pracht bringen. Und die ganze Welt wird zu uns aufsehen und wir werden das tollste Volk der ganzen Erde werden. Das ist jetzt nicht dran. Das ist nicht der Weg Gottes. Das kommt nicht aus dem Geist Gottes. Die Leute, die sind ganz falsch gewickelt. Die wissen zu wenig von mir. Die missdeuten das. Die haben andere Ideen. Die wollen Jesus auf ihre eigenen Zwecke. Die wollen nicht Jesus und was Jesus will. Ganz interessant. Die wollen Gott, aber nur für ihre eigenen Zwecke. Die wollen Jesus so, wie sie ihn brauchen. Und Jesus sagt, nee, Schluss, aus, vorbei. Jesus scheucht sozusagen seine Jünger weg und sagt, geht schon voraus. Ich entlasse die. Ihr sagt nicht Tschüss, keine Hände schütteln, nicht alles Gute und Gott mit euch. Los, raus, weg. Diese Stimmung hier ist giftig. Schnell, 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 schnell. Boot, komm. Raus. War abends. Und die Jünger, klar, Fischer sind ja auch gewöhnt, auch bei Nacht zu arbeiten, waren vielleicht ein bisschen überrascht. Ich nehme das ein bisschen aus dem Bibeltext. dass sie so überstürzt abreisen müssen. Jesus sagt, rein, keine Fragen, rein, raus, ich komme hinterher, kümmert euch nicht um mich, ich kümmere mich um die Leute. Er entließ sie, ging beten. Er braucht die Stille. Wahrscheinlich, weil er so traurig war, auch über die Menschen, dass sie ihn wollten und dass das, wofür doch Gott gekommen ist. Aber sie wollten ihn nicht verstehen und nicht ihm folgen. Sie wollten ihn gebrauchen, sie wollten Jesus missbrauchen. Und Jesus war wahrscheinlich tief enttäuscht. Er musste echt auch das mit dem Vater erstmal besprechen. Jesus hat sie rausgeschickt. Wusste er, dass auf dem See ein Sturm kommen wird? Was denkt ihr? Der eine nickt, der andere schläft. Ja, ich glaube auch, dass Gott das nicht überrascht hat. Ich glaube, dass Jesus genau wusste, dass ein Sturm kommen wird und dass die Jünger, wenn sie jetzt, und er hat sie ja zu der Minute auch losgeschickt, hätte ja sagen können, geht mal ringsrum, die Boote holen wir morgen. Oder geht in das und das Haus, schlaft erstmal. Er hat sie quer über den See geschickt. Er wusste, naja, die Fischer wahrscheinlich auch, da braut sich was zusammen, aber er wusste, da kommt ein Problem und er hat sie bewusst reingeschickt. Er wusste, wenn die in der Mitte des Sees sind, dann wird es knallen. Er wusste, dass der Sturm wahrscheinlich besonders heftig war. Ich weiß nicht, in welcher Jahreszeit das war, habe ich nicht nachgeschaut. Und selbst auf dem See Genezareth ist es so, der ist groß genug, dass auch richtig Wellen auftreten können, die so ein Schiff, so ein Fischerboot richtig in Schaukeln bringen. Und wenn genug Wellengang, genug Wind da ist, das Boot durch 12 Leute auch entsprechend tief im Wasser liegt. Es gehen Boote unter, auch heute noch. Auch Hightech-Boote gehen unter. Es ist gefährlich und es war damals gefährlich. Und Jesus hat es gewusst, die kommen in so eine Not. Aber er hat sie reingeschickt. Wenn du in eine Not kommst und den Willen Gottes gehst, dann sei dir bewusst, Gott hat das zugelassen. Gott hat dich da reingeschickt. Es gibt auch das andere. Ein Sturm zur Disziplinierung aus Erziehungsmaßnahmen. Bei Jona war das. Der hat Gott nicht gehorcht, der wollte vor Gott weglaufen. Und da hat Gott eine Not geschickt, einen Sturm, um ihn zurückzuholen. Wenn du aber im Auftrag Gottes, wie die Jünger, Jesus hat uns doch geschickt und jetzt müssen wir sterben. Was ist los? Hat Gott das nicht im Griff? Doch, er hat dich da reingeschickt. Wenn du in seine Not kommst und gehst im Gehorsam Gottes, dann sei getrost, denn Jesus hat dich in die Situation gebracht. Es ist eine Fügung Gottes, keine Strafe. Das ist ein wichtiges Ding, wenn man so finstere Gedanken, wie ich sie hatte, dann kommt denn nämlich auch gleich die Sorge, dass Gott es nicht mehr gut meint, dass Gott es entweder nicht kann oder dass man irgendwas Schlimmes verbockt hat und dass Gott einem jetzt rechts und links einen gibt, weil man es verdient hat. Und das stimmt nicht. Das ist auch ein geistlicher Gedanke, der wirkt geistlich, ist aber nicht geistlich. Die Jünger waren im Auftrag Gottes gefahren und sind trotzdem in die Not gekommen. Und es war keine Strafe Gottes, sondern eine Fügung Gottes. Eine Fügung Gottes. Und ich kann mich, weil ich weiß, Gott ist nicht böse auf mich, kann ich nicht in der Not nochmal Gott hingeben und weiß, der Vater ist für mich. Das Zweite, aus einer Parallelbibelstelle, Markus 6, Vers 48, da steht, dass Jesus sie sah. Also Jesus betete auf dem Berg und er sah sie in dem Sturm. Jetzt wahrscheinlich nicht mit leiblichen Augen, weil der Sturm zieht normalerweise Wolken, war sowieso dunkel, Sturm nach sich. Der konnte sie nicht sehen vom Berg, aber weil er natürlich Gott war, sah er genau, wie es ihm ging. Jesus sah es. Und da dachte ich, das ist doch auch ein toller Gedanke. Stell dir vor, du liegst auf einem Krankenlager und machst dir 1000 Gedanken, weißt nicht, wie es wird, und du stellst dir vor, Jesus ist im Nebenraum und betet für dich. Jesus ist da, er weiß, wie es dir geht, und er spricht mit dem Vater über dich. wie würde sich die Situation verändern? Wenn du dir es ganz bildlich vorstellst, du musst zu deinem Chef oder irgendein unangenehmes Gespräch und du stellst dir vor, das, was ja die Bibel sagt, Jesus ist am Thron Gottes und betet für uns. Stell dir vor, in diesem Moment, wo ich jetzt die Tür aufmache und muss in dieses Gespräch rein, im Nebenzimmer sitzt Jesus und betet, spricht mit dem Vater für mich. Das kann eine Riesenermutigung sein. Hebräer 4, Vers 14 bis 16 steht es, dass Jesus sich für uns verwendet, dass Gott nicht fern ist. Und lass uns das nicht uns einreden lassen, dass Gott fern wäre und gegen uns und dass wir allein sind, dass es niemanden gibt, der mich versteht und niemanden, der mir helfen kann, dass es alles vorbei ist. Das stimmt nicht. Das sind Lügen. Das gehört mit zu diesem Schleier. Und dieser Schleier muss weg. Kathi hat etwas, was ich vorher lesen möchte.
Meine Seele sucht Heimat. Mein Herz sucht Glück. Doch wo ich immer hinging, geht's mal vor und mal zurück. Ich sehne mich nach Frieden, was ich auch tue. Am Ziel meiner Suche stehst du. Mein Freudenschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. Du tust im Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere. In mir verliere. Meine Sehnsucht nach Liebe ist täglich da. Doch ich kann nirgends finden, was ich bei dir sah. Meine Schuld braucht Vergebung, was ich auch tue. Am Ende des Weges stehst du.
Danke. Jesus kommt, um mich zu retten. Jesus kommt über den See. Ganz erstaunlich finde ich, eins meiner Lieblingsbücher ist der 2. Korintherbrief, wo Paulus sagte, ich war im Gefängnis und ich war im Grunde emotional am Ende. Seite 872, wer das nachschauen möchte. Und was mich erstaunt, in der große Apostel Paulus berichtet ganz offen, wie er vollkommen down und zerschlagen war. 2. Korinther 1, Vers 8 schreibt er auch uns zur Ermutigung. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchgemacht haben, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davon zu kommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Ich glaube, das hat er nicht leichtfertig einfach so hingeschrieben, sondern die waren total am Ende körperlich entmutigt, erschöpft und ganz, ganz traurig einfach, kraftlos, wo die Seele echt keine Kraft mehr hat. Und in dieser Situation, sagt der Paulus, das geschah, damit wir im Glauben wachsen eigentlich, damit wir neu unser Vertrauen auf Gott setzen. Jetzt denkt man, Mensch, das war der große Völkerapostel Paulus. Die Situation gebrauchte Gott, damit er im Glauben einen neuen Schritt machte. Oder ist so, manchmal sagt man es ja, dass man so ein Auto, wenn man eine Kurzstrecke fährt, auch mal Autobahn, ne, dass diese Rohre, dass der Motor richtig heiß wird und diese ganzen Verkrustungen und so, dass es rausbrennt. Ne? So, das braucht der Motor, dass es nicht immer sich so am Rand absetzt und am Ende immer schlechter läuft. Manchmal muss auch was freigespült werden, dass es wieder so neue Kraft entfaltet. so stelle ich mir das vor, so ein bisschen empfinde ich das, dass Paulus das so sagt. Wir empfinden, Gott müsste kommen und uns helfen. Denn wozu gibt es denn Gott sonst? Ich bin in einer Not, also muss Gott die Not abstellen. Aber damit wollen wir manchmal gar nicht das, was Gott möchte. Gott möchte vielleicht gerade die Not gebrauchen, damit unser Glaube wächst. Wir wollen, dass die Not kleiner wird. Und Gott möchte, dass unser Glaube größer wird. Wir wollen, dass das Problem weggeht und Gott will durch das Problem uns näher zu sich ziehen. Wir haben unterschiedliche Ziele. Und manchmal ist es so, vielleicht kriegen wir deswegen auch nicht so eine Gebetserhörung so schnell hin, weil wir ein anderes Ziel als Gott haben. Wir beten für etwas und passiert nicht. Oder nicht so, wie wir es wollen. Und denken, so richtig zuverlässig ist Gott gar nicht. Und Gott sagt, in der Heiligen Schrift steht ja, dass der Heilige Geist unsere Gebete nimmt und für Gott übersetzt. Und ich glaube, manchmal ist es so, vielleicht kennt ihr das in der Übersetzungsarbeit, man kann nicht Wort für Wort übersetzen, man muss den Sinn übersetzen. Also das, was eigentlich ist, drückt man eben in verschiedenen Sprachen unterschiedlich aus. Man kann nicht Wort für Wort übersetzen. Und so ist es, glaube ich, auch bei der Übersetzungsarbeit des Heiligen Geistes. Wenn ich ein Gebet äußere und sage, Gott, mach doch das und das, dann übersetzt der Heilige Geist und sagt, was Matthias sagen wollte, war das und das. Und dann sagt der Vater, ja, ich will es gerne tun. Und dann kommt diese Gebetserhörung eins zu eins in mein Leben. Es ist aber nicht unbedingt genau das, was ich erbeten habe, aber das, was Gott an Segen für mich vorgesehen hat. Bei Paulus hat er zugelassen, dass eine Riesennot kam und er dachte, wir sind am Ende, wir müssen jetzt sterben, es ist vorbei. Dazu, dass der Glaube größer wird, dass wir nicht auf uns, sondern auf Gott vertrauen. Da musste Paulus im Glauben wachsen. Wenn ich in der Not bin, möchte Gott, dass mein Glaube wächst, dass ich näher zu Gott komme. Dass ich mehr vertraue, dass ich auch entlarve, welche Gefühle gar keinen Zutritt haben sollten, dass ich das zurückführe, dass ich mehr mit dieser geistlichen Realität lebe. Sonst basel ich einfach durchs Leben und denke nur an Gott, wenn ich irgendwie meinen eigenen Weg an Ende komme und irgendwie vor einen Bordstein knalle und so. Auf einmal brauche ich Gott, der irgendwas repariert. Aber Gott, was Gott möchte, ist, dass ich in dieser Nähe zu ihm lebe. Und er ist bereit, auch seelische Not dafür einzusetzen. Gott ist bereit, dass ich mich so fühle. Ganz erstaunlich, Jesus kam auf den Wellen. Jesus hätte ja auch vom Berg, er sah ja die Leute, geistlichen Augen, er hätte sich ja auch ins Boot können, in einem Moment mitten unter ihnen erscheinen können, auf dem einzigen freien Platz, auf einmal Jesus ist da. In Form einem Moment war keiner da, auf einmal Jesus umringt von, was weiß ich, Engeln, die da auch mit Paddeln und Licht strahlen und auf einmal ist der Sturm vorbei und man hat ein richtiges Flutlicht und ist gar nicht so. So könnte man es uns wünschen. Herr, mach es mit einem Klick weg. Macht er nicht, hat er auch bei den Jüngern nicht gemacht. Was er gemacht hat, er ging über die Wellen. Das Erstaunliche ist, Gott kommt über die Schwierigkeiten. Er nimmt die Schwierigkeiten nicht raus und dann ist er da, sondern er kommt durch die Schwierigkeiten, durch meine Angst, durch die Besorgnis. In dieser Besorgnis, das gebraucht, das ist der Weg für ihn in mein Herz. Erstaunlich. Gott kommt über die Wellen und wenn Jesus da ist, brauche ich vor den Wellen keine Angst zu haben. Petrus konnte auf den Wellen gehen. Das, was ihn unmittelbar vorher fast das Leben gekostet hat. Ich kann darüber gehen, weil Jesus darüber geht. Jesus kommt über die Wellen zu mir. Jesus möchte, dass wir unseren Glauben aktivieren. Gerade vorher hatte Jesus 5000 Leute mit Nahrung versorgt. Dieser Glaube, es ist wirklich Gott und er kann alles. Und ich will ihm gerade in meiner ausweglosen Situation echt vertrauen. Ich fühle mich nicht nach Vertrauen, aber ich setze mein Vertrauen auf ihn und ich erwarte, dass das meine Realität verändert. Das habe ich erfahren. An diesem Tag, morgens im Wald spazieren, abends im Ältestengebet, Gott ist gekommen und hat wirklich geändert. Mein Denken hat den Schleier weggezogen und er hat geheilt. Preis sei Gott. Das stimmt. Das ist nicht nur eine alte Geschichte, sondern es ist heute zu erfahren. Keine alten Geschichten sind, die ihre Bedeutung verloren haben, keine Erfindungen, sondern dass es wirklich wahr ist. Du bist der Gott. Und ja, wir fühlen uns eng verbunden mit Paulus, der in solcher seelischen Not war, mit den Jüngern, die echt Angst hatten und dachten, es wäre zu Ende. Und ja, immer wieder kommt es in unserem Leben, dass diese Gefühle kommen und dass wir echt glauben, wozu ist unser Glaube denn gut, wenn du uns jetzt nicht hilfst, wenn das in unserem Leben ist, wie kann das sein? Haben wir denn was falsch gemacht? Und so schnell biegen wir gedanklich dann falsch ab. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns zurückholst. Und dass du uns zurückholst zu den Gedanken, die du uns eingibst, dass wir dich suchen im Gebet, dass wir dich suchen auch in der Schrift, dass wir suchen auch den Rat von Freunden, dass wir dich reinholen in unsere Not und dass wir uns nicht weismachen lassen, dass wir alleine besser klarkommen und das mit dir eben keinen Zweck hat oder dass wir zu schlecht sind, dass du uns helfen kannst. Es sind nur andere, die das erfahren. Das stimmt nicht. Du bist nah, jedem nah. Und du bist nah dem, der zerbrochenen Herzens ist. Du bist dem nah, der mühselig und beladen ist und hast gesagt, komm zu mir. Ich will dich erquicken. Ich danke dir, dass es das wahr ist und dass ich das erleben durfte. Dass jeder das erleben darf, der dich ruft. Von dich loben und preisen. Amen.